Ich lese Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er bringt mich auf saftige Weideplätze und führt mich zum frischen Wasser. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Es ist schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Abend. Danke für den Gottesdienst, fürs Kreuzberg-Projekt und dass wir uns jetzt mit dir beschäftigen können und auch mit diesem Text beschäftigen können. Und ich bitte dich, dass du den Text tatsächlich gebrauchst, um zu uns zu sprechen. Amen. Ja, es ist immer wieder schön, eine Gastpredigt zu halten, weil bei einer Gastpredigt darf man einfach so mit den Themen und den Texten kommen, die einem selber gerade gut tun und nicht, was so vorgegeben ist. Benne hat zu mir gesagt, ich soll mir einfach was aussuchen, was mich selbst interessiert. Und dementsprechend habe ich eine Frage ausgesucht, die mich persönlich immer wieder beschäftigt und vielleicht euch ja auch immer wieder beschäftigt, und zwar die Frage, was für einen Unterschied macht es eigentlich zu glauben? Was für einen Unterschied macht es eigentlich zu glauben? Also jetzt so mal ganz konkret, ganz greifbar im Alltag, was für einen Unterschied macht das eigentlich zu glauben? Ich finde, das ist eine Frage, über die man immer wieder so nachdenken muss. Egal, ob man wie ich schon im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und das schon ein Leben lang so als Thema hat, oder einige von euch, die vielleicht so gerade den Weg zurückgehen zum Glauben und eine Zeit lang weg waren und jetzt wieder neu darüber nachdenken, was bedeutet denn das? Oder wenn ihr auch gerade ganz neu hier seid und so ein bisschen auch kritisch euch mit dem Thema Glauben auseinandersetzt, was für einen Unterschied macht es denn zu glauben? Und zu dieser Frage will ich gerne mit euch heute diesen Psalm 23 anschauen, den Herr Wiebke schon schön gesagt hat, das ist einer der bekanntesten, ich nenne den gern den Popstar unter den Psalmen, ja, den kennt wirklich jeder diesen Psalm irgendwie. Und zwar will ich mich gerne mit diesem Psalm auseinandersetzen, weil ich für mich irgendwann gemerkt habe, dieser Psalm, der ist wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wo Glauben ganz konkret einen Unterschied macht. Es ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wo das jetzt wirklich im Alltag so einen Unterschied macht. Und zwar, glaube ich, bietet uns dieser Psalm eine Geschichte an. Er bietet uns eine Geschichte an, in der wir uns wiederfinden können, die wir zu unserer eigenen machen können. Und wenn wir das machen, dann macht das, glaube ich, wirklich ganz konkret einen Unterschied in unserem Alltag. Darüber will ich gern mit euch nachdenken, unter drei Überschriften. Zunächst mal, wie Geschichten unser Leben prägen, ganz allgemein. Dann, welche Geschichte dieser Psalm hier erzählt. Und schließlich, wie wir die Geschichte des Psalms zu unserer Geschichte machen können. Zunächst mal, wie Geschichten ganz allgemein unser Leben prägen. Ich war neulich mal wieder auf einer Party, auf der ich irgendwie kaum jemand kannte. Ja, vielleicht kennt ihr das. Und man sitzt so erstmal in der Ecke und weiß nicht so ganz, wohin und was reden. Und je länger ich da war, desto mehr habe ich gemerkt, es geht noch anderen Leuten so. Die kennen irgendwie auch niemand. Und so haben wir uns irgendwann gefunden, die niemand kennen, und sind so ein bisschen miteinander ins Gespräch gekommen. Und das ist ja dann immer so das gleiche Muster, das dann so ein bisschen abläuft in diesen Gesprächen. Ja, man fragt sich, wie lange bist du schon in Berlin? Warum bist du hierher gekommen? Was machst du beruflich? Was sind deine Interessen? Und so weiter. Und je länger wir miteinander geredet haben, desto mehr habe ich gemerkt, dass mein Leben doch im Wesentlichen einfach aus Geschichten besteht. Ja, also zum Beispiel die Frage, warum bin ich heute in Berlin, hat als Antwort im Wesentlichen eine Geschichte. Naja, also ich habe Theologie studiert und dann, als ich fertig war, habe ich mich umgeschaut nach spannenden kirchlichen Projekten, habe hier in Berlin was entdeckt, wollte dann hier ein Praktikum machen, deshalb bin ich hergezogen. Das ist eine Geschichte. Oder die Frage, warum bist du gerade Single? Würden einige von euch vielleicht beantworten mit der Geschichte, naja, ich hatte da was Längeres am Laufen, das hat nicht funktioniert und ich genieße es gerade, unabhängig zu sein, frei zu sein, deswegen bin ich Single, das ist meine Geschichte. Das heißt, wann immer uns jemand fragt, warum wir heute da sind, wo wir sind, warum wir sind, wer wir sind, wer wir sind und warum wir machen, was wir machen, fangen wir im Wesentlichen an, Geschichten zu erzählen. Ja, wir erzählen so ein paar Kernerlebnisse aus unserer Vergangenheit, die jetzt erklären, warum wir eben das Glauben machen, denken, was wir glauben, machen, denken. Also ich fand es ganz interessant, vor einiger Zeit habe ich einen Musiker kennengelernt, der hat mir so seine Situation in Berlin beschrieben. Er hatte irgendwie keinen Job, er hat ein ranziges kleines Zimmer, er muss sich so von Woche zu Woche durchhangeln, super anstrengend, und trotzdem hat er sein Leben voll gefeiert. Er war ein super glücklicher Mensch, was jetzt nicht direkt Sinn ergeben hat. Aber ich habe es dann irgendwann doch verstanden, als er mir erzählt hat, naja, er ist halt in so einem kleinen Dorf in Süddeutschland aufgewachsen. Ja, das waren nicht seine Leute, da war überhaupt nichts los. Das heißt, allein jetzt in Berlin zu sein, ja, allein das fühlt sich wie das Paradies an. Er ist der glücklichste Mensch, auch wenn die Umstände das irgendwie nicht so sofort sichtbar machen. Oder wie ein Freund zu mir mal gesagt hat, naja, ich habe diese Beziehung beendet und alle meine Freunde sagen, warum denn? Ja, es war doch so eine tolle Beziehung, ihr habt von außen so super ausgesehen. Und er hat mir dann irgendwann die Geschichte erzählt, naja, wir hatten in dieser Beziehung ein Muster, das kannte ich schon von meinen Eltern. Ja. Und das wollte ich auf keinen Fall wiederholen und deswegen musste ich Schluss machen, auch wenn alle meine Freunde von außen gesagt haben, das ist doch eine tolle Beziehung. Unser Leben besteht aus Geschichten. Ja, und Geschichten erklären, warum wir machen, was wir machen. Das Spannende an der Sache ist jetzt aber, dass diese Geschichten gar nicht so eindeutig sind, wie wir immer denken. Ja, also man könnte eigentlich unterschiedliche Geschichten erzählen über die gleiche Situation, in der wir drinstecken. Also ich finde, das lässt sich zum Beispiel sehr gut in Beziehungen beobachten. Ja, Beziehungen haben ja in der Regel gute Seiten, irgendwie tolle gemeinsame Erlebnisse, irgendwie Themen, über die man sich verbindet und so weiter. Und Beziehungen haben auch immer schwere Seiten. Irgendwelche Sachen, die nicht so gut laufen, Streits, Missverständnisse und so weiter. Und es lassen sich das dementsprechend jetzt über jede Beziehung zwei Geschichten erzählen. Man könnte einerseits die guten Punkte zusammenreihen und daraus eine Geschichte machen. Ja, dann ist das eine Geschichte davon, wie wir wirklich eine tolle Beziehung haben. Und klar, manchmal ist es schwer, aber wir kommen da zusammen durch. Das ist eine gute Beziehung. Oder wir können die schweren Seiten zusammenreihen und daraus eine Geschichte machen. Und dann ist es die Geschichte davon, dass wir immer irgendwie kämpfen, dass es nie ganz so zufriedenstellend ist und so weiter. Es gibt eigentlich zwei Geschichten. Und welche Geschichte wir uns jetzt erzählen, naja, die Entscheidung liegt irgendwie bei uns selbst. Oder ich finde das auch in anderen Bereichen, ist das so der Fall. Also unser Projekt Kirche in Friedrichshain, das ist jetzt 4 Jahre alt. Wir haben so einen Abendgottesdienst, da sind vielleicht so durchschnittlich 30 bis auch mal 50 Leute. Inzwischen gibt es noch einen kleinen Morgengottesdienst, aber jedenfalls ist es so ganz langsam im Entstehen. Und ich denke jedes Mal, man könnte sich jetzt völlig verschiedene Geschichten über dieses Projekt Kirche erzählen. Ich könnte einerseits die Geschichte erzählen von einer ums Überleben kämpfenden Kirche. Ja, da ist vielleicht nicht so, dass es nicht so schnell gewachsen, wie man wollte, oder dass es irgendwie so ein bisschen am Rande des Scheiterns. Das ist eine schwierige Geschichte. Oder aber ich könnte eine tolle Geschichte erzählen. Von einer kleinen Kirche, die in einer spannenden Nachbarschaft ist, wo es wirklich einen Unterschied macht, dass sie da ist. Das ist eine Erfolgsgeschichte. 2 Geschichten. Der Punkt ist jetzt natürlich, es ist nicht egal, welche Geschichte ich erzähle. Weil das Paar wird sich irgendwann entweder trennen oder auch noch in 20 Jahren ihre Liebe feiern. Und ich werde irgendwann immer verzweifelter werden und aufhören mit diesem Projekt oder ganz viel Zufriedenheit erleben, ganz viel Signifikanz spüren. Wir erzählen uns Geschichten und diese Geschichten prägen unsere Entscheidungen, unser Handeln, unsere Stimmung, aber die Geschichten sind nicht eindeutig. Man könnte sich ganz verschiedene Geschichten über die Fakten erzählen, die wir so im Leben haben. Und damit sind wir jetzt, finde ich, an einem interessanten Punkt angekommen. Denn damit ist jetzt so ein bisschen die Frage, naja, wie kommen wir denn dann auf unsere Geschichten? Ja, also wie kommt es dazu, dass wir unsere Fakten, die wir so haben, auf eine bestimmte Art und Weise zusammenfügen? Und ich habe mich dann mit dieser Frage so ein bisschen auf die Suche gemacht und habe tatsächlich auch einen sehr interessanten Artikel dazu gefunden. Der kommt aus der New York Times im Jahr 2007. Da geht es im Wesentlichen auch um diese narrative Psychologie. Das ist das Feld, in dem es hier geht, um das hier geht. Und eben darum, wie Geschichten unser Leben prägen. Und darin gibt es dann eben folgenden Abschnitt, ihr findet den auch in eurem Programmheft auf der einen Seite. Ich lese mal einen Abschnitt davon vor. Da heißt es in diesem Artikel, jede Lebensgeschichte ist per Definition eine im Rückblick entstehende Rekonstruktion und zumindest teilweise ein Produkt des eigenen Naturells. Dennoch legt die bisherige Forschung nahe, dass unsere Lebensgeschichte weder festgelegt noch völlig flexibel ist, sondern sich mit der Zeit allmählich verändert, im Gleichschritt mit bedeutsamen Lebensereignissen. Dann ein bisschen weiter. Zieht man diese Beobachtungen zusammen, so deuten sie auf ein Nehmen und Geben zwischen der Lebensgeschichte und den einzelnen Erinnerungen hin, zwischen dem größeren Drehbuch und den individuellen Szenen. Die Art und Weise, wie Menschen ihre Erinnerungen tagtäglich wieder hochholen und ablaufen lassen, vertieft und prägt ihre größere Lebensgeschichte. Und je mehr diese sich entfaltet, desto mehr färbt sie die Interpretation der Szenen. Das ist jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrakt, aber ganz einfach runtergebrochen sagt dieser Artikel im Wesentlichen, es gibt sozusagen ein Metanarrativ. Es gibt eine größere Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen. So eine Geschichte, die so im Laufe der Jahre bei uns gewachsen ist, die geprägt ist von Persönlichkeit, bisherigen Erfahrungen, Kultur. Und diese größere Geschichte ist jetzt quasi wie so eine Art Brille. Das ist ja so eine Brille, durch die wir alles, was gerade heute passiert, irgendwie anschauen, durch die wir das interpretieren. Also um das mal ganz praktisch zu machen und runterzubrechen, vielleicht war man auf einem Date, ja, und dieses Date war eigentlich eher nur mittelmäßig, das führte irgendwie nirgendwo hin, man hat jetzt nicht groß Interesse an dieser Person und das heißt, man könnte das einfach abhaken und sagen, war nix, alles klar, ich gehe aufs Nächste. Aber dann geht es so eine Woche und der oder die meldet sich einfach nicht zurück. Und irgendwann merkt man, das ist jetzt voll schlimm für mich. Ja, das nagt an mir. Warum meldet sich diese Person nicht zurück? Es ist so im Rückblick eine total negative Erfahrung, dass dieser Typ oder diese Frau nicht mehr angerufen hat. Und der Artikel würde jetzt einfach sagen, das liegt daran, dass ich diese eine Situation längst aus so einer größeren Perspektive angeschaut habe. Ich habe das längst in meine große Geschichte einsortiert und diese große Geschichte lautet, ich bin der ewige Single. Mich will eh niemand. Und dementsprechend ist dieses eine Ding, was eigentlich total neutral hätte sein können, völlig egal, dass sie oder er sich nicht mehr meldet, wird so zu einem Ausdruck dafür, zu so einem Beweis dafür, dass meine große Geschichte eben wieder stimmt. Das einzelne Ding wird interpretiert von einer größeren Geschichte. Oder um das noch in ein zweites Beispiel zu packen, vielleicht ist so meine größere Geschichte, dass ich ein Kämpfer oder eine Kämpferin bin für Gerechtigkeit. Ja, ich setze mich so ein für eine bessere Welt. Und dementsprechend kann ich dann vielleicht in einem Streit nicht einsehen, dass ich jetzt daneben liege, dass ich was falsch gemacht habe, dass ich nicht gut gehandelt habe, weil das irgendwie nicht zu meiner größeren Geschichte passt. Ja, ich bin einer von den Guten, das heißt, ich kann es nicht gewesen sein, du musst es gewesen sein. Ja? Und wenn wir uns notfalls trennen müssen, dann ist das eben so, weil meine größere Geschichte lässt nicht zu, dass ich eingestehe, dass ich vielleicht auch Teil des Problems bin. Das heißt, es gibt sozusagen eine größere Geschichte, von der wir aus unseren Alltag interpretieren. Und die Frage, die sich an der Stelle einfach mal stellt, ist, welche Geschichten erzählen wir uns denn so? Welche Geschichten erzählt ihr euch denn so? Erzählt ihr euch die Geschichte davon, dass ihr der ewige Loser seid, ja, wo schon das Toastbrot am Morgen, das verbrannt ist, schon wieder ein Ausdruck dafür ist, dass ich nichts auf die Reihe kriege? Seid ihr die hart Arbeitende, die so den Platz an der Sonne verdient hat und wenn die Gehaltserhöhung nicht kommt, dann muss ich hier direkt kündigen, weil ich habe das verdient, die sehen das nicht, ich gehe? Sind wir diejenigen, die das Leben versaut haben, weil wir diesen einen Fehler gemacht haben? Und jedes Mal, wenn wieder was schief läuft, ist es uns wieder irgendwie klar, naja, das ist doch klar, dass das passiert, weil ich habe es einfach verdient. Ja, ich habe hier einen Fehler gemacht und es wird nie mehr besser. Welche Geschichte erzählen wir uns? Das bringt mich jetzt zum zweiten Punkt. Was geht da draußen eigentlich ab? Okay, alles klar. Mein zweiter Punkt. Welche Geschichte uns dieser Psalm hier erzählt? Weil man könnte an der Stelle jetzt sagen, das ist ja schön, dass du hier schon 10 Minuten irgendwelche Themen referierst. Was hat das jetzt bitte aber alles mit diesem Text zu tun? Und die Antwort ist ganz schlicht, ich glaube, dieser Text hat ganz viel mit diesem Thema zu tun. Weil wenn wir uns jetzt mal aus dieser Perspektive heraus diesen Text hier anschauen, dann würde ich sagen, wir haben hier eigentlich nichts anderes vor uns als das Metanarrativ von David. Wir haben hier nichts anderes vor uns als seine größere Geschichte, seine Lebensbrille sozusagen, durch die er die kleinen Sachen in seinem Alltag angeschaut hat. Also wenn wir das mal so durchgehen, ja, dann haben wir das ja gleich im ersten Satz. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Naja, was heißt denn das? Das heißt, meine große Geschichte ist, dass ich jemanden habe, der mich kennt, der mich begleitet, der auf mich aufpasst. Ja, der Herr ist mein Hirte, das ist meine Geschichte, das kann ich immer wieder sehen in meinem Leben. Und dann macht er weiter und sagt, mir wird nichts mangeln. Weder Weideplätze, noch frisches Wasser, noch Stärkung für die Seelen. Naja, das ist die Geschichte davon, dass ich jemand bin, der versorgt wird. Der alles hat, was er unbedingt braucht. Das ist meine Geschichte. So sehe ich meinen Alltag. Und das geht dann immer so weiter. Ja. Also er sagt, dann gehe ich durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Naja, das ist die große Geschichte davon, dass in den schwersten Stunden ich trotzdem nie allein bin. Da ist immer jemand an meiner Seite. Das heißt, ich komme durch diese schweren Zeiten. Das ist meine Geschichte. Ich komme durch, ich überlebe. Und dann kommt zum Abschluss dieses großartige Bild, Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Was nichts anderes heißt, als dass meine Niederlagen nicht endgültig sind. Ja, und auch meine schwersten Stunden sind nicht umsonst. Und auch wo ich schuldig geworden bin, ist das nicht das Ende. Da kommt immer noch mal was. Ja, Güte und Barmherzigkeit folgen mir, die laufen mir hinterher, da kommt immer noch mal was. Auch wenn ich versagt habe, auch wenn es schwer war. Das ist meine Geschichte. Meine schweren Zeiten sind nicht das Ende. Und jetzt könnte man an der Stelle natürlich sagen, naja gut, der Typ hatte halt ein einfaches Leben, ja, offensichtlich. Also ich meine, dem ging es gut, dann ist es auch einfach, sich solche Geschichten zu erzählen. Bei mir ist es nicht so einfach, kann damit nichts anfangen. Aber sobald man sich jetzt mal die Biografie von David anschaut, merkt man, dass es so einfach nicht ist. Ja. Also David, vielleicht kennt ihr seine Biografie so ein bisschen, David war gestartet als kleiner Hirtenjunge, völlig unbedeutend, irgendwo im Hinterland Israels. Die Familie hat den Mann völlig abgelehnt, der war der Jüngste, der war immer auf dem Felde, keiner hatte Interesse an dem. Das war keine einfache Kindheit offensichtlich, die er hinter sich hat. Dann wird er irgendwann zum Propheten gesalbt, das ist aber nicht cool, sondern problematisch, weil es gibt nämlich noch einen anderen König und der will ihm dann ans Leder, ja, und will ihn umbringen. Das heißt, David ist eigentlich ständig auf der Flucht, muss sich immer wieder verstecken, ist keinen Tag sicher, jahrelang. Und dann wird er irgendwann tatsächlich König. Das ist gut für sein Volk, schlecht für ihn. Er leistet sich dann zum Beispiel eine Affäre mit der Frau von einem seiner Soldaten. Die wird schwanger, also muss er sie umbringen. Da ist ganz viel Angst, Gewalt, Schuld, ganz große Themen. Und gegen Ende seines Lebens muss er dann miterleben, wie sein eigener Sohn jetzt nochmal eine Revolte gegen ihn startet. Und Davids Leben endet, wie es angefangen hat, nämlich auf der Flucht. Er hat wieder niemanden mehr. Er ist wieder allein unterwegs und hat Angst um sein Leben. Das ist die Geschichte von David. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Leben wie deins und meins, aber es ist auf jeden Fall kein einfaches Leben, kein schönes Leben. Und trotzdem kann David jetzt aber solche Sätze sagen. Und trotzdem fasst er so sein Leben zusammen, kann sein Leben durch diese Brille betrachten. Ich muss sagen, immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, merke ich, wie kraftvoll das ist, oder nicht? Da ist jemand, der so viel Ablehnung erlebt hat, so viel Aggression gegen sich. Und trotzdem erzählt er nicht die Geschichte von jemandem, der immer der Dumme ist, der immer ausgeschlossen wird. Sondern er erzählt die Geschichte davon, dass er begleitet ist, dass er nicht allein ist, dass Gott bei ihm ist. Er verzweifelt nicht an seiner Situation und kann immer wieder weitermachen. Er hat irgendwie eine ganz besondere Geschichte. Oder da ist jemand, der wirklich Riesenböcke geschossen hat. Ja, der wirklich Schuld auf sich geladen hat. Und trotzdem erzählt er jetzt aber hier nicht die Geschichte von jemandem, der einfach sein Leben weggeworfen hat, sondern der erlebt hat, dass trotz größter Fehler von seiner Seite es weitergehen kann. Dass es da einen Gott gibt, der vergibt, der weiter mit ihm macht, der Gutes aus den Sachen machen kann. Das heißt, ich finde, wir sehen hier auf ziemlich eindrucksvolle Art und Weise, was für einen Unterschied der Glauben ganz konkret für David gemacht hat. Nämlich, er hat ihm eine neue Geschichte gegeben. Eine Geschichte, in der er so die Puzzleteile seines Alltags einbauen konnte. Eine Brille, durch die er das immer wieder sehen konnte und neue Hoffnung und Kraft schöpfen konnte. Und ich würde sagen, genau das kann der Glauben eben auch für uns. Genau das will Gott uns, glaube ich, auch immer wieder schenken, so eine neue Geschichte. Eine neue Geschichte, in die wir die Erlebnisse einsortieren können, ob sie gut sind oder schlecht sind. Und uns damit so rausholen aus diesen alten Geschichten, den unguten Geschichten, die wir uns oft erzählen. Also eine der Geschichten, die bestimmt einige von euch sich erzählen, ich weiß, dass ich sie mir erzähle, ist die, dass wir immer erst was erreichen müssen, bevor wir okay sind. Ja, man hat immer so den Druck, man muss irgendwie nochmal weiterkommen, bevor man sich sagen kann, das ist alles gut, ja, du bist irgendwie angekommen, du hast es geschafft. ich muss erst noch den Job kriegen oder da einen Schritt weiterkommen, ich muss in diesem Freundeskreis landen, ich muss dieses Problem in meinem Leben endlich überwinden, bevor ich sagen kann, das Leben ist gut, ja, ich habe es irgendwie geschafft, es ist okay, wer ich bin und wo ich bin. So eine der Geschichten, die, glaube ich, viele von uns sich erzählen. Aber Psalm 23 erzählt eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber was David macht, wird an keiner Stelle erwähnt. Es geht überhaupt nicht darum, ob David irgendwas geleistet hat oder nicht. Es geht komplett darum, was Gott für David macht. Es sind alles Geschenke. Er liebt ihn ohne Grund. Er umsorgt ihn, ohne dass David was dazu beigetragen hätte. Das heißt, das könnte unsere Geschichte werden. Es ist völlig egal, ob ich gerade gescheitert bin oder nicht. Es ist völlig egal, ob ich das oder jenes schon erreicht habe oder nicht. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Es ist gut, da wo ich bin und wie ich bin. Gott sieht mich. Gott versorgt mich. Das könnte unsere Geschichte werden. Oder so eine zweite Geschichte, die ihr vielleicht auch kennt, ist die Geschichte, dass so vieles eigentlich doch mangelt. Ja, also über diesen ersten Satz stolper ich jedes Mal, wenn ich ihn lese. Mir wird nichts mangeln. Hallo? Ja, also mir mangelt so einiges. Der Partner ist vielleicht da, aber er ist nicht das, was er sein sollte oder was ich mir erhofft habe. Die Wohnung ist zu klein. Ich bin vielleicht überhaupt nicht da in meinem Leben, wo ich gerne wäre. Meine Geschichte ist nicht die, mir wird nichts mangeln, sondern die, ich bin immer so ein bisschen unzufrieden. Während David, der es viel schlechter hatte als ich, trotzdem irgendwie sagen kann, mir wird nichts mangeln. Das heißt, was Gott uns schenken will, ist uns sozusagen uns rauszuholen aus dieser Geschichte der Unzufriedenheit. Uns die Augen dafür zu öffnen, was wir eigentlich auch haben. Dass unsere Unzufriedenheit vielleicht nicht daran liegt, dass wir so vieles nicht haben, sondern dass wir es viel zu selbstverständlich nehmen, was wir alles haben. Es könnte unsere Geschichte werden, zu sagen, mir wird nichts mangeln. Das heißt, der Glaube kann einen Unterschied machen. Er kann massiv einen Unterschied machen. Und das bringt mich jetzt zum dritten Punkt, wie wir diese Geschichte zu unserer eigenen machen können, denn genau das ist ja jetzt das Problem. Also zumindest mein Problem, muss ich sagen. Weil ich glaube ja zumindest theoretisch diese Aussagen des Psalms, ja, ich glaube, dass das auch für mich zutrifft. Und trotzdem sind diese Aussagen ganz weit weg für mich. Ja, also wenn ich dann so in meinem Alltag darüber nachdenke, wie ich das gerade beurteilen soll, hat dieser Psalm irgendwie ganz wenig damit zu tun. Dann geht es mir wieder um all die anderen Geschichten, in denen ich so lebe. Das heißt, die Frage ist, wie können wir denn das hier jetzt verinnerlichen? Wie kann das wirklich so ein Stück mehr zu unserer Geschichte werden? Und das bringt mich jetzt zu einer letzten spannenden Beobachtung an diesem Psalm. Wenn man diesen Psalm neben die anderen Psalmen steht, die sonst so im Psalmbuch da abgedruckt sind, dann fällt das so ein bisschen aus der Reihe. Ja, das sieht man relativ schnell, und zwar ist dieser Psalm nicht in der Hitze des Gefechts entstanden. Ja, das ist kein Psalm wie all die anderen Psalmen, wo man so einen Eindruck hat, jemand ist gerade am Krankenbett aufgewacht und muss das jetzt verarbeiten oder er hat gerade das Lotto gewonnen und muss das jetzt verarbeiten. Das ist kein Psalm, der jetzt so aus der Gefühlswelt ganz oben irgendwie rausgedrückt wird, sondern man merkt hier vielmehr, das ist so ganz durchdacht. Ja, das ist so ganz präzise formuliert. Das ist sorgfältig formulierte Poesie. Das heißt, das ist eher so ein Psalm, der im Nachdenkprozess entstanden ist. Ja, wo jemand am Schreibtisch saß und sich ganz viel darüber Gedanken gemacht hat, wie sein eigenes Leben denn jetzt so aussieht. Also um das nochmal in einem Bild auszudrücken. Ich finde, wenn man diesen Psalm so liest, dann kann man David fast schon vor sich sehen, wie er so im Ohrensessel sitzt, ja, Pfeifchen in der rechten, Whisky in der linken, historisch akkurates Bild, und dann so ganz in die Ferne schaut und sagt, liebe Kinder, ich habe über mein Leben nachgedacht und ich muss wirklich sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das heißt, wir haben hier einen meditativen Psalm vor uns, einen, der in der Stille entstanden ist, im Nachdenken. Das ist ihm nicht sofort eingefallen, sozusagen. Oder um das vielleicht nochmal anders zu formulieren, ich glaube, diese Geschichte ist ihm nicht zugeflogen. Das ist nicht automatisch passiert. Sondern ich glaube, er musste sich diese Geschichte hart erarbeiten und ich glaube, das gilt auch für uns. Ich glaube, diese Geschichte kommt nicht von alleine, nur weil wir Christen geworden sind. Ich glaube, wir müssen sie uns immer wieder hart erarbeiten. Und ich finde, das ist auch ganz logisch. Ja, wenn man da mal drüber nachdenkt, wie viele andere Geschichten uns täglich zu prägen versuchen. Also wie gesagt, das Toastbrot am Morgen, das verbrannt ist, direkt das Signal, ich krieg's nicht auf die Reihe. Ja, dann kommt man ins Büro und hat irgendwie Streit mit Kolleginnen und Kollegen und plötzlich merkt man, die sind gerade alle gegen mich. Man fühlt sich unglaublich einsam, keiner versteht mich. Abends geht man nochmal auf eine Party, trifft irgendwelche Leute, die sich für ganz große und sinnvolle Dinge einsetzen und man geht nach Hause und denkt, mein Leben ist sinnlos. Ja, wir werden ständig mit Geschichten bombardiert. Und wundern uns dann, dass wir ständig in alte und schlechte Narrativen zurückfallen. Das heißt, wir brauchen eben eigentlich wie David hier unbedingt solche Zeiten, wo wir uns neu kalibrieren, wo wir uns neu mit dieser Geschichte auseinandersetzen, damit die wieder zu unserer Brille werden kann und wir durch sie unser Leben betrachten können. Und ich glaube, dazu gibt es dann ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann zum Beispiel eine sehr gute Idee sein, diesen Psalm zu nehmen und ihn die nächste Woche jeden Morgen 5 Minuten einfach nur zu lesen und wirken zu lassen. Und es jedes Mal neu die Brille aufzusetzen, der Herr ist mein Hirte, auch wenn ich es vielleicht gerade nicht fühle oder nicht sehe, aber er ist mein Hirte, ich halte daran fest. Ich finde, so ein Gottesdienst ist eine tolle Möglichkeit, wenigstens einmal in der Woche diese Geschichte wieder präsentiert zu bekommen, sie wieder anzunehmen, sie wieder ein bisschen mehr ins Herz zu lassen. Ich habe im letzten halben Jahr gemerkt, ich brauche auch dringend Auszeiten, wo ich mal rauskomme aus dem Alltag, irgendwie spazieren gehe oder mich mit so einem Tagebuch hinsetze und dann mal wieder so ein bisschen auf mein Leben zu gucken, so ein bisschen einen Schritt zurückzugehen. Weil es zumindest mir so geht, dass ich schnell sehr selektiv erzähle. Ja, ich fokussiere mich nur noch auf die paar negativen Sachen, die passiert sind, die werden dann zu Schlüsselerlebnissen in meinem Leben und alles andere fällt irgendwie neben runter. Wo es mir total gut tut, mal diesen Schritt zurückzugehen und die Sachen auch wieder aufzuschreiben, für die ich dankbar sein kann. Wo ich sehen kann, es ist eigentlich auch krass, wie Gott mich versorgt, auch wenn ich dieses Ding, das ich unbedingt wollte, jetzt noch nicht bekommen habe. Was immer es für euch ist, ich lade euch ein, diesen Schritt diese Woche auf irgendeine Art und Weise zu gehen, um wieder ganz neu in diese Geschichte einzutauchen, die uns tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr gut tun kann. Amen.